Wer von euch weiß, was ein Müh ist? Einmal die Hand hoch. Ja, viele Männer. Daniel, auf deine Hand habe ich gezählt. Ein Müh ist die kleinste Einheit, wenn man über Meter spricht. Ein Mikromillimeter, ein Tausendstel Millimeter. Bitte einmal das Bild kurz. Wenn ich bei uns auf Arbeitspraktikanten oder Azubis bei mir bekomme, zeige ich denen zuerst immer dieses Bild. Oder so ein Bild. Bei uns ist das blau-weiß. Ja, die Schrift ist jetzt nicht so gut, aber der große gelbe Kreis, das ist die Stärke einer Büroklammer. Eine Büroklammer hat jeder so vor Augen. Also das große Gelbe ist eine Büroklammer. Dann sehen wir unten dieser weiße Kreis, das ist ein Menschenhaar. Das sind 500stel, 0,05 Millimeter. Ein Müh, im Vergleich, ist das, was wir unten links sehen. Ein Mikrometer, 0,001 Millimeter. Der kleine schwarze Punkt, der kaum zu erkennen ist. Bei uns auf Arbeit arbeiten wir dann mit in so einem plus minus 5000stel davon haben wir als Toleranz und arbeiten mit und können das messen. Wir können es prüfen, wir haben Prüfstifte dafür und wir können sagen, passt, passt nicht. Wir wollen uns heute auch mit einem Text beschäftigen aus der Bibel, das Bild kann weg, wo es ums Prüfen, ums Erkennen geht und wo der Text, der beginnt damit und endet damit. Und das sollte uns zum Nachdenken geben. Und das wollen wir auch, wir wollen darüber nachdenken. Und uns begegnen im Leben ganz viele Prüfungen. Jeder erinnert sich vielleicht an seine Fahrprüfung oder der TÜV, man zum TÜV-Prüfer muss. Ich muss in meinem Auto auch, eigentlich schon seit letztem Monat hin, aber ich traue mich noch nicht so wirklich. Das ist, wenn man ein Auto 2004 im Baujahr hat, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber überall haben wir Prüfungen und beschäftigen uns damit. Wir wollen heute den Psalm 139 lesen. Ich werde ihn jetzt einmal lesen. Dem Chorleiter von David, ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Mögest du, Gott, den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen, weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie, sie sind Feinde für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Ich habe diesen Psalm in letzter Zeit sehr lieb gewonnen. Ich durfte mich vor mehreren Monaten am Anfang des zweiten Jahres der Schule mit Gottes Eigenschaften beschäftigen und ich musste einfach nur staunen. Ich dachte, ja, diesen Text wollen wir einmal gemeinsam durchnehmen in einer Predigt. Es ist, wie wir sehen können im Vers 1, ein Psalm von David. Wir wissen nicht, wann er diesen Psalm geschrieben hat, in welcher Situation er ihn geschrieben hat, aber er ist schon ziemlich persönlich. Er ist in Form eines Liedes beschrieben und David ist uns ja bekannt als der Mann Gottes. Er war für die Juden und ist für die Juden heute auch noch der König schlechthin, den sie gehabt haben. Vielleicht hat David diesen Psalm in einer Zeit geschrieben, direkt nach seiner Sünde mit Bathseba oder an Uriah. Vielleicht hat er ihn aber auch geschrieben, wo er gerade König geworden ist. Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, David war ein Mann, der in seinem Leben Höhen und Tiefen erlebt hat. Ein Mann oder ein Mensch wie du und ich. Und dieser Text gibt so viel her, dass er für jeden heute was dabei hat. Egal mit welchen Voraussetzungen du heute hier hingekommen bist. Ob du Freude in deinem Herzen verspürst, Leid, ob du gestresst bist und dich einfach nur mal hinsetzt, ob du eine Hoffnung suchst. Der Text hat was für dich bereit, hör genau hin. Wir wollen uns aus diesem Text drei Eigenschaften genauer angucken, die David sich auch anguckt. Zum einen die Allwissenheit Gottes, dann die Allgegenwart Gottes und zum Schluss die Allmacht Gottes. Du denkst jetzt vielleicht, und das war heute auch im Kinderlied so, ja, wenn ich dir die Frage stellen würde, ist Gott allwissend? Da würde jeder von uns seit der Kinderstunde spätestens sagen, ja. Ist Gott allgegenwärtig? Ja, Gott ist überall. Ist Gott allmächtig? Ja. Aber was bedeutet das für dich in deinem Leben? Und wir werden sehen, wie David das mit dem Text macht, so wollen wir es auch machen. Wir wollen einfach mal auf ganz banale Dinge achten in unserem Leben und uns die Frage stellen, glaubst du wirklich, dass Gott allwissend ist? Glaubst du, dass Gott allgegenwärtig ist? Und glaubst du, dass Gott allmächtig ist? In dem ersten Vers lesen wir dann weiter, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Eine wunderbare Zeitform. David stellt erstmal nur fest, bevor er anfängt mit diesem Lied und diesem Gebet, stellt er fest, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Punkt. Allein das einmal sacken zu lassen, was das bedeutet, wir haben das Mühe gesehen, wie bei uns die TÜV-Prüfer oder die Prüfer auf der Arbeit das Ganze messen und den ganzen Tag nichts anderes machen, als die Fehler, die andere verbockt haben, zu messen und zu gucken, passt es wirklich. Wir sind fähig, mit eigenen Messmitteln so etwas Kleines zu prüfen und zu erforschen. Aber wie ist es dann bei Gott? Die Schlachter sagt hier, du erforscht mich und kennst mich. Wirklich, du tust es, andauernd, du bist dabei. Forschen benutzen wir, wenn wir uns mit etwas genau beschäftigen wollen. Forscher forschen und gucken nach und beschäftigen sich mit Einzelheiten ganz besonders. Und David spricht hier einen Menschen an, also sich selbst. Und jetzt denk einfach mal an den Menschen, den du meinst, am besten zu kennen. Sei es dein Ehepartner oder einer Teenie oder Jugend, dein bester Freund, deine beste Freundin. Ein Mensch, der dir wirklich die innersten Geheimnisse und Gefühle, die er hat, schon mal offenbart hat. Würdest du sagen, du kennst diesen Menschen? Ja, aber was bedeutet das bei Gott, wenn David zu Gott sagt, Gott, du kennst mich. Du hast mich erforscht und erkannt. Wir gehen in die Allwissenheit, beschäftigen uns jetzt mit der Allwissenheit, Vers 2 bis 5. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten oder meine Gedanken von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es, oder die Schlachter sagt, du beobachtest es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge, siehe Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, oder von allen Seiten umgibst du mich, ist eher das, was man so beim Auswendiglernen leichter lernen kann, du hast deine Hand auf mich gelegt. David erwähnt hier alltägliche Dinge. Er spricht vom Sitzen, vom Stehen, vom Trachten oder von den Gedanken, Wandeln, Gehen, Liegen, alle meine Wege und Worte auf meiner Zunge. 5 davon sind praktische Dinge, die ein jeder von uns alltäglich tut. Es sei denn, er ist eingeschränkt, wie der Junge aus der Kindergeschichte, der im Rollstuhl sitzt, er geht natürlich nicht oder ein Taubstummer redet nicht. Aber die meisten Sachen davon tut jeder von uns unterbewusst den ganzen Tag. Die anderen beiden Sachen sind die Gedanken und die Worte, die wir sprechen. Und weil David das auf so einer banalen Art und Weise tut und sagt, du kennst mein Sitzen, mein Stehen, wollen wir es auch tun. Und ich fand das so faszinierend, wenn man durch die Verse geht, sagt er immer erstmal das, was wir als Menschen tun können und direkt die Reaktion Gottes. Mein Sitzen kennst du. Mein Aufstehen kennst du. Mein Gehen oder mein Liegen, du prüfst es. Du beobachtest es, du siehst da zwei zu. Nehmen wir jetzt erstmal einfach nur das Sitzen und das Stehen und denken darüber nach. Wir als Menschen können meistens selbst entscheiden, ob wir jetzt sitzen oder ob wir stehen. Es sei denn, jemand sagt, setz dich hin. Oder mein jüngerer Bruder hat das mal gemacht, das nicht nachmachen. Der kam im Winter früh von der Schule nach Hause und war der Erste zu Hause. Und er hatte gemerkt, es war ein bisschen glatt draußen. Da hat er den Weg zu unserer Haustür, hat er einfach eine Gießkanne genommen mit Wasser und einfach Wasser ausgegossen. Hat sich dann vors Küchenfenster gesetzt und darauf gewartet, dass meine Schwestern von der Schule nach Hause kommen. Die erste Person, die aber kam, war der Postbote. Und der kam und hat sich direkt auf den Hosenboden gesetzt. Der wusste nicht, dass er sich da vorher hinsetzen würde, der Postbote. Der hat damit nicht gerechnet. Aber Gott wusste es. Gott wusste, dass er, wenn er morgens aufsteht, du wirst dich nachher da hinsetzen. Mein Bruder hat auch die Tür aufgemacht und gesagt, Entschuldigung, das war nicht für Sie. Was der Postbote da gedacht haben muss. Aber der Postbote wusste das morgens nicht. Wo er morgens aufgestanden ist, wusste er nicht, dass er sich da hinsetzen würde. Er hat das auch nicht geplant. Aber so eine banale Sache, darüber mal nachzudenken, Gott wusste es. Gott wusste, dass er sich da hinsetzen wird und dass er da sitzen bleiben wird. In seiner Allwissenheit wusste Gott auch, wo du heute hier sitzen wirst. Er wusste, an welchem Platz du sitzt. Er wusste, wer dein Sitznachbar sein wird. Das wusste er. Bist du dir dessen bewusst? Denkst du darüber mal nach? Oder beim Spazierengehen. Wenn du gehst, er sagt, mein Gehen, du beobachtest es, du prüfst es. Wenn du einen Spaziergang machst, jeder normale Mensch macht links, rechts, links, rechts. Und wenn du mit jemandem spazieren gehst und du machst dann auf einmal links, links, rechts, überraschst du vielleicht deinen Partner, mit dem du gehst, was ist mit dir los? Aber Gott wusste es, dass du jetzt links, links machen wirst. Er wusste es vorher, dass du es tun wirst. Und das finde ich faszinierend. Darüber sich Gedanken zu machen, Gott weiß es. Er sieht es, er prüft es, er ist dabei. Du kannst Gott da nicht überraschen. Gott sagt, ich wusste es. Oder du willst dich hinsetzen, kurz vorher stehst du auf, ha, doch nicht hingesetzt. Nein, Gott wusste es. Er wusste, dass du nicht hinsetzen wirst. Du brauchst nicht so tun, als würdest du dich hinsetzen. Ich wusste es. Ich finde das faszinierend, sich darüber mal Gedanken zu machen, wirklich so im banalen, im kleinen Ding einfach mal zu merken, was ist es, was Gott alles über mich weiß. Aber dann nicht nur das. David sagt dann auch noch weiter, du verstehst mein Trachten, meine Gedanken von fern. Gott weiß, was du denkst. Gott sieht, was du denkst. Und nicht nur das, sondern da steht, Gott versteht, was du denkst. Er versteht es. Er weiß, was du denkst. Er versteht dich. Er versteht deine Gedanken. Jeden deiner Gedanken, die du führst, die du vorher führst oder die du heute schon geführt hast, hat Gott verstanden. Auch deine Sünden, die du vielleicht in Gedanken getan hast oder heimliche Sünden, die du tust, Gott versteht sie. Gott sieht sie. Irgendwie erschreckend, oder? Sich darüber Gedanken zu machen, dass jemand wirklich mal den ganzen Tag alle meine Gedanken nicht nur aufschreibt, sondern auch versteht und sie auch schon vorher wusste. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Jedes einzelne Wort, das du heute schon gesprochen hast oder das du heute noch sprechen wirst im Laufe des Tages, weiß Gott schon. Er wusste es schon. Jedes Wort, das ich von hier vorne sprechen werde, kann man sich vorbereiten, wie man will, aber Gott wusste, was du sagen wirst. Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht vorbereiten soll und ja, Gott weiß es sowieso. Aber er kennt das Motiv von jedem Einzelnen deiner Worte und jedem Einzelnen deiner Taten, die du tust. In Vers 5 sagt David dann, von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Die Schlachter übersetzt, von allen Seiten umgibst du mich. David sagte nicht, du hast mich von vorne umschlossen, mich umarmt. Da könnte ja noch was frei sein. Du hast mich von hinten und von vorn umschlossen, hast deine Hand über mich gelegt. Du bist da. Kannst du das verstehen? Kannst du verstehen, dass Gott alles weiß, dass er deine Gedanken kennt, dass er das sogar prüft, es beobachtet, gleichzeitig überall da ist? Ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Mit unserem begrenzten Menschenverstand können wir es nicht verstehen. Und genau das ist das, was David dann auch im Vers 6 sagt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Unsere menschliche Intelligenz kann das nicht begreifen. Deswegen müssen wir uns vielleicht ab und zu mit solchen kleinen Sachen beschäftigen, wie das Gehen, das Sitzen, das Aufstehen, das Liegen. All das wusste Gott. Zur Allwissenheit können wir festhalten, Gott weiß alles. Er kennt jeden von uns in- und auswendig. Gott kennt alle unsere Handlungen und Gedanken schon im Voraus und versteht sie. Und nichts kann Gott überraschen. David geht in seinem Staunen über Gottes Eigenschaften weiter und geht von Vers 7 bis 12 in die Allgegenwart und sagt: Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol oder machte ich das Totenreich zu meinem Lager? Siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. David beginnt, wie das bei Liedern so üblich ist, poetisch und stellt zuerst mal eine Frage, die er dann im Folgenden beantworten wird. Diese Frage wirkt irgendwie rhetorisch. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliegen vor deinem Angesicht? Er sagt jetzt nicht direkt, ich kann es nicht, sondern er fängt an, es aufzuführen und benutzt unterschiedliche Bilder. Er sagt, stiege ich zum Himmel hinauf oder das Totenreich machte ich das zu meinem Lager. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Oder er bringt sogar Licht und Finsternis mit ins Spiel. Selbst wenn ich sagen würde, es wäre komplett dunkel. Und wieder das gleiche Stilmittel. Ne? Wohin sollte ich, also stiege ich zum Himmel hinauf? Du bist da. Immer erst das, was könnte ich tun? Du bist da. Wir müssen daran denken, dass an dieser Stelle, gerade bei diesem stiege ich zum Himmel hinauf, wann hat David diesen Psalm geschrieben? Er hatte noch kein Flugzeug, keine Raketen. Das gab es alles noch nicht. Ich kann mir vorstellen, wie er diesen Psalm, wie er sitzt und diesen Psalm schreibt und dieses Lied dichtet und darüber nachdenkt und in den Himmel guckt und sagt, selbst wenn ich da oben hinsteigen würde. Wir waren jetzt in Israel, wir sind losgeflogen aus Frankfurt und es war ziemlich neblig und wolkig. Und wir haben mit Andreas Priest, wir saßen nebeneinander, hat er einen Zeitraffer gemacht. Ich wollte es eigentlich heute zeigen, aber ich dachte, nee, mache ich lieber nicht. Aber wie wir mit dem Flugzeug gestartet sind, und das war faszinierend. Ich habe das jetzt noch so, die Bilder noch so in meinem Kopf, wie man startet in dem Nebel. Auf einmal, wupp, ist man da oben, unter sich die Wolkendecke. Weit und breit sieht man Landschaft. Aber wo die Wolke noch da war, sieht man nichts, außer die Sonne. Und selbst wenn ich, David sagt, selbst wenn ich zu diesen Orten hingehe, also wenn ich zum Himmel hinaufsteigen würde und dort wäre nichts, ich wäre ganz alleine. Meine Flugzeug hast du die Leute neben dir. Aber wenn du ganz alleine da hochfliegen würdest, du bist da. Selbst wenn ich das Totenreich zu meinem Lager machen würde, du wärst da. Der Tod ist kein Fluchtort oder Fluchtweg vor Gottes Allgegenwart. Eines Tages wird jeder von uns die Rechenschaft ablegen müssen und vor Gott kommen müssen. Selbst die tiefsten Punkte der Erde und auch der Tod nützen nicht, um vor Gott zu fliehen. In Vers 9 und 10 benutzt David ein sehr poetisches Bild. Er sagt, erhöbe ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten, deine Rechte mich fassen. Ich kann mir vorstellen, wie David da in Israel gesessen hat, aufs Meer geguckt hat und einfach nur gedacht hat, selbst wenn ich jetzt fliegen würde und da hinten, ich sehe da hinten niemanden, dass da irgendjemand rumläuft, vielleicht ist da noch nie einer gewesen. Und selbst wenn ich da hinfliegen würde und ich wäre da ganz alleine, du wärst da. Er benutzt irgendwo das Bild von einem, ja Vater will ich nicht sagen, aber von einem Reiseführer oder einem Reiseleiter, der sich irgendwo auskennt und du kommst irgendwo hin und du weißt nicht, wo soll ich hin. Deine Hand würde mich halten oder leiten und deine Rechte mich fassen. Du wärst derjenige, egal wo ich hinkomme, der mich leitet und mich führt. Du kennst dich dort aus. Ist das nicht eine wunderbare Tatsache? Das war bis jetzt die örtliche Allgegenwart Gottes. Dann setzt David noch einen drauf und sagt, spräche ich, Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht wieder leuchten wie der Tag. Selbst völlige Dunkelheit ist kein Hindernis für Gott. David sagt sogar, die Dunkelheit, die für mich dunkel ist, ist für dich wie das Licht. Nacht ist wie das Licht. Das ist komplett das Gleiche für dich. Das ist für dich kein Unterschied, dass du sagst, ja, ich sehe dich jetzt nicht und ich weiß nicht, was passiert. Es gibt da bei Gott keinen Unterschied, was seine Wahrnehmung betrifft und was seine Allgegenwart betrifft. Gott ist immer überall. Es gibt keinen Ort, an dem Gott noch nicht war, ist oder sein wird. Und die Finsternis ist auch kein Hindernis für Gott. Dann die Verse 13 bis 18. Denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber oder ich danke dir dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen. Gewoben oder kunstvoll gewirkt, tief unten auf der Erde. Meine Urform oder mein Keim sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott. Wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin immer noch bei dir. David kommt zur dritten Eigenschaft in diesem Psalm, zur Allmacht Gottes. Und er beschreibt die Allmacht Gottes dadurch, dass er sich nur mit der Schöpfung Mensch beschäftigt. Er beginnt den 13. Vers und sagt, du bildest meine Nieren. Nieren werden in der Bibel und auch im Hebräischen oft für den Sitz des Gewissens beschrieben oder für das Innerste, für die Geheimnisse, die ein Mensch hat. Und die Nieren werden immer wieder mit dem Herzen gemeinsam erwähnt oder ziemlich oft. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 7, Vers 10, ein Ende nehme die Bosheit der Gottlosen, aber dem Gerechten gibt Bestand, der du Herz und Nieren prüfst, gerechter Gott. Oder Jeremia 11, 20a, aber du, Herr der Herrscharen, der du gerecht richtest, Nieren und Herz prüfst. Da sind wir bei einer ganz bekannten Redewendung, oder? Ich habe dies oder jenes auf Herz und Nieren geprüft, auf Herz und Nieren getestet. Jedes Auto, das irgendwie auf den Markt kommt, muss vorher auf Herz und Nieren geprüft werden. Jedes einzelne Produkt, das eine Firma verlässt, sollte normalerweise auf Herz und Nieren geprüft werden. Diese Redewendung kommt aus der Bibel. Vom Herzen gehen die seelischen Regungen aus, wie Schmerz, Trauer, Freude, Angst, Verzweiflung, Mut. Die Gedanken und Geheimnisse werden, also in der Sprache der Bibel, von den Nieren gesteuert. Und Gott ist nicht nur derjenige, der die Nieren kennt, sondern David sagt, du hast sie gebildet. Gott hat die Nieren von dir gemacht, geschaffen. Dann geht David weiter und sagt, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. David benutzt hier und im 15. Vers zweimal dieses gewoben, das Bild eines Webstuhls. Im 15. Vers übersetzt die Schlachter das sogar mit, du hast mich kunstvoll gewirkt, kunstvoll hergestellt. David denkt erstmal über sein Innerstes nach, über seine Nieren, dann denkt er über seinen Körper nach und schaut so an sich runter und sagt, Gott, du hast mich kunstvoll gewoben im Schoß meiner Mutter. Er ist sich dessen bewusst, wer dafür verantwortlich war oder dafür verantwortlich ist, wer mich geschaffen hat und wer mich gemacht hat. Und er sagt nicht nur, jo, bei der Geburt hast du gesehen, so bin ich, oder das bin ich. Hör, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter, im Leib meiner Mutter. Dann der Vers 14, ein wunderbarer Vers, wo er sagt, ich preise dich darüber oder danke dir dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. David, bist du eingebildet? Nein, David sagt nicht, Gott, danke dafür, dass ich so hübsch bin, dass ich so stark bin und dass ich so erfolgreich in meinem Job bin. Alle drei Dinge sind Sachen, die wir in der Bibel über David lesen. David war ein schöner Mann, er war stark, mit dem Löwen gekämpft und er war König. Das war die höchste Stufe, die man im Beruf oder im Job damals erreichen konnte. Er war der König von Israel. Und das war schon ziemlich erfolgreich, oder? Beneidenswert vielleicht in der Zeit, wo man sagt, so, jo, König zu sein, das wäre doch mal was. Aber David sagt nicht, danke, dass ich das alles bin und dass ich so ausgezeichnet bin, sondern danke, dass du mich auf eine ausgezeichnete Weise gemacht hast. Er sieht nicht auf sich und sagt, oh, wie toll bin ich, sondern Gott, danke dafür, dass du so etwas, so ein Wunder, diese Schöpfung Mensch, dass du sowas gemacht hast. Er hat sich damit beschäftigt, er beschäftigt sich mit Gott. Und wenn man sich damit beschäftigt oder darüber nachdenkt, über jeden einzelnen Automatismus, den du in deinem Körper hast oder den du machst, kann man doch einfach nur wow sagen, oder? Mein David sagt, meine Seele erkennt das wohl. Das ist nicht der Sprachgebrauch von heute. Aber darüber nachzudenken, Gott, du hast mich geschaffen. Wie wunderbar bist du. Und ich möchte das so annehmen von dir, mit allen Makeln und Fehlern, die ich habe. In den nächsten Versen geht David noch etwas genauer auf diesen allmächtigen Schöpfungsprozess ein und sagt in Vers 15, nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben oder kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde. David benutzt hier zweimal das Wort verborgen. Er sagt, ich wurde im Verborgenen geschaffen. Denken wir an die Zeit, wo David diesen Psalm geschrieben hat. Es gab keinen Ultraschall bei der Schwangerschaft. Damals war es wirklich so, das Kind ist im Verborgenen. Da hat keiner den Einblick drauf oder die Einsicht dazu. Man hat darauf gewartet und gehofft, wenn das Kind dann rauskommt, was ist das für ein Kind? Es gab die Technik von heute nicht. Und da sagt David, es war vor dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen von meiner Mutter war. Da wusstest du es schon. Dann Vers 16, meine Urform sahen deine Augen. Mit dieser Urform oder mit diesem Ungeformten ist ein Embryo gemeint. Und Embryo, jetzt gibt es Bio-Leistungskurs, nennt man ein ungeborenes Baby im Alter einer 5. Schwangerschaftswoche bis zur 10. Schwangerschaftswoche. Danach wird es Fötus genannt. Das weiß ich nicht alles so, das habe ich nachgelesen. Ganz am Anfang ist dieses Embryo 2 mm groß. Wir haben eben das Bild gesehen mit dem Müh. Und das Größte auf dem ganzen Bild war dann quasi diese Büroklammer. Aber 2 mm, das ist wirklich minimal. Bis zur 10. Schwangerschaftswoche wächst dieses Baby auf 2,3 cm, ja, daumendick. Und in dieser Zeit reift oder wächst der Kopf, der Hals, das Herz fängt an zu schlagen, die Nabelschnur, die Hörorgane bilden sich, das Trommelfell bildet sich, Hände, Füße, das Geschlecht und das Gesicht formt sich. Und David benutzt dieses Bild und sagt, da kanntest du mich schon, da hast du mich schon gesehen. Da haben deine Augen mich gesehen, als ich wirklich 2 mm bis 2,3 cm war. Leichter als 4 g. Ist das nicht faszinierend? Das ist doch, er wusste nicht erst, wo du ein Baby warst und klein warst, sondern wo du so klein warst, wusste Gott, wer du bist und wo du bist. David hört nicht auf, der Vers geht weiter. Er sagt, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden oder die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Gott hatte schon vor dem Embryo einen Plan und bestimmte über das Leben von David, bevor es angefangen hat, und David war sich dessen bewusst. Er hatte einen kompletten Plan und diesen wird er auch erfüllen. Die Theologen sprechen da von einem Heilsplan. Und in diesem Heilsplan setzt Gott Menschen ein und stellt Menschen an die Stelle dran. Es war auch Gottes Plan, seinen Sohn auf die Erde zu schicken. Und es war der Plan von Anfang an. Gott wurde nicht überrascht von Adam und Eva. Gott wusste das vorher. Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Nachdem David sich mit der Allmacht Gottes beschäftigt hat, muss er erneut feststellen, wie vorhin schon in Vers 6, in Vers 17 sagt er dann, für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, oh Gott? Wie gewaltig sind ihre Summen? David stellt fest und sagt, Gott, für dich war das ein Klacks, das alles zu schaffen, das zu machen. Ich kann es nicht begreifen und kann es nicht sehen. Wenn ich mich mit der Schöpfung Mensch beschäftige, mit mir selber und an mich runtergucke und das einfach sehe, an mir runtergucke und das sehe, denke ich einfach nur, wow. Aber jetzt guckt man nach links und nach rechts. Die Menschen, die um dich herum sitzen. Für jeden einzelnen von diesen Menschen hat Gott das auch gemacht. Du denkst, ja, mit mir wäre ja auch schon genug beschäftigt gewesen, das alles zu machen. Der Mensch kriegt das nicht hin, so ein Geschöpf zu schaffen. Und Gott hat das für jeden einzelnen von uns, hat Gott das gemacht. Und David kommt aus dem Staunen nicht mehr raus und sagt, ich kann nur staunen. Wie gewaltig sind deine Summen, Gott, wenn ich an mich denke und dann auch an die anderen. Da kann man nur staunen. Er sagt, wollte ich deine Gedanken zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Jeder von uns weiß, dass Sandzählen sinnlos ist. Das mal zu versuchen, das zu machen, nimm deinen Sandkasten bei dir zu Hause. Nein, das bringt nichts. Vielleicht wirst du es schaffen, in deinem Sandkasten den ganzen Sand zu zählen, glaube ich nicht. Aber da muss ja nur einer kommen mit der Schaufel, einmal so ein bisschen Sand dazu machen. Schon fängst du wieder von vorne an. Wie lange wird das dauern? Gott, es ist unmöglich. Wie gewaltig sind deine Gedanken? Wie gewaltig sind deine Summen? Wie gewaltig sind die Summen? Dann sagt er, ich erwache und bin noch bei dir. Irgendwie passt der Vers nicht so ganz da rein, oder? Wo ich da in der Vorbereitung mich damit beschäftigt habe, dachte ich so, okay, er beschäftigt sich mit Gottes Eigenschaften. Ich erwache und bin noch bei dir. David, bist du beim Schreiben eingeschlafen? Oh, ich bin doch noch da. Was bedeutet dieser Vers an dieser Stelle? Indem David sich mit Gottes Eigenschaften beschäftigt und wie Gott ist und wie gewaltig Gott ist, stellt er fest, dass wir begrenzt sind. Wir schließen einen Tag auch damit ab und sagen, tschüss, gute Nacht, ich gehe schlafen. Morgen ist der nächste Tag. Für Gott gibt es das nicht. Gott ist immer da und Gott ist immer treu. Du brauchst keine Angst haben, dass du morgen wach wirst und auf einmal einen ganz anderen Gott vor dir hast. Einen Gott, den du nicht kennst oder wo du sagst, okay, ne, oh Gott, was war das jetzt von dir? Ne? Beschäftige dich mit seinem Wort, beschäftige dich mit Gott. Und Gott ist immer gleich. Er wird jeden Tag gleich sein. Gott ist keine begrenzte oder einmalige Sache. Also können wir zur Allmacht Gottes festhalten, Gott ist ein allmächtiger Schöpfergott. Ein Gott, der beim Entstehungsprozess eines Menschen aktiv mit am Werk ist. Und wir können Gott für seine unzählige Schöpfung einfach nur danken. Bisher war dieser Psalm so aufgebaut, dass David immer wieder gesagt hat, was könnte ich tun oder was wäre, und die Antwort Gottes darauf. Jetzt nimmt der Psalm eine Wendung. Er dreht sich ein wenig und David fängt an, aktiv zu werden. Er sagt, mögest du Gott den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben, sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen. Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Das ist mal harter Tobak, oder? Also auch für den Ausleger, wenn man diese Stelle so liest, und auch das ist in mehreren Psalmen so, wo David Leuten den Tod wünscht, denkst du dir, oh, fordert Gott uns das wirklich so auf? In der Vorbereitung dachte ich, ah, nehme ich den Text lieber raus und springe einfach weiter auf Vers 23, weil das ja doch schon provozierend ist. Wo wir jetzt in Israel waren, haben wir das auch gesehen, wie der Hass teilweise von den Juden und den Arabern, die da auch so nah miteinander wohnen, ist, funktioniert. Aber man merkt es schon, wenn wir am Damaskustor zum Beispiel standen und gesehen haben, wie die orthodoxen Juden zum Schabbat gingen, wie die einfach nur durchliefen. Mussten durchs arabische Viertel durch, die sind da einfach nur schnurstracks durchgegangen. Nicht nach links, nach rechts geguckt, einfach geradeaus und gelaufen. Oder unser Reiseführer Joel hat uns Geschichten aus seiner Kindheit erzählt, wie die sich mit Steinen beworfen haben. Und auch immer wieder in seinen Erzählungen hat man rausgehört und rausgemerkt, da ist ein Hass gegenüber den Arabern. Aber fordert uns die Bibel an dieser Stelle wirklich dazu auf, dass wir Leute, die keine Christen sind, hassen sollen? Ich denke nicht, weil in Matthäus 5, 43 bis 45 sagt Jesus selber, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Über diese Stelle durfte ich beim letzten Mal predigen, wo wir über die Bergpredigt nachgedacht haben. Nein, Gott fordert uns nicht zum Hass auf. Was passiert hier mit David an dieser Stelle? Er beschäftigt sich mit diesen drei Eigenschaften Gottes, mit der Allwissenheit, der Allgegenwart und der Allmacht. Und er entwickelt auf einmal eine Abscheu gegenüber Sünde. Er sagt, mögest du den Gottlosen richten? Er will Gemeinschaft mit Gott haben, mit Gleichgesinnten. Er sehnt sich danach, dass es jetzt schon so ist, dass er mit den Gleichgesinnten zusammen sein kann. Und er hasst Sünde. Er entwickelt eine Abscheu gegenüber Sünde. Er will keine Sünde mehr in seinem Leben dulden. Er sagt, ich kann diese Sünde nicht einfach tun. Es ist für mich ein No-Go geworden, Sünde in meinem Leben zu dulden und dann auszuleben. Würde er in seinem Leben weiterhin sündigen? Ja klar, er ist ein Mensch. Aber er sagt, ich will es nicht mehr tun. Ich will bewusst keine Sünde mehr tun. Ich will mich dagegen aufstreben. Und wenn ich mich mit Gottes Eigenschaften beschäftige, dass er wirklich alles weiß, immer da ist und dass er mich geschaffen hat, wie kann ich als Mensch diesem Schöpfer Gott gegenüber rebellisch leben und Sünde dulden in meinem Leben? Er wollte auch bei Gotteslästerung nicht weggucken oder weghören. Er sagte, wenn jemand meinen Gott beleidigt, dann will ich nicht leise sein. Sie reden arglistig gegen dich, Gott. Siehst du das denn nicht? Sich mit Gottes Eigenschaften zu beschäftigen, führt zu einer Abscheu gegenüber Sünde. und zieht einem hin zur Gemeinschaft mit Geistlichen, mit Gläubigen, mit Gleichgesinnten. Dann Vers 23 und 24. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Das sind wohl die bekanntesten Verse aus diesem Psalm, oder? Die hat man immer mal wieder gehört, gelesen, als Tageslosen werden die auch immer mal wieder reingeworfen. Aber angesichts der Verse davor auch, wo David diesen Hass beschreibt, sagt er direkt danach, prüfe und erforsche mein Herz. Übers Herz haben wir eben ja schon mal nachgedacht. Und prüfe meine Gedanken, die Nieren. David fordert Gott hier noch einmal auf und sagt, du sollst mich auf Herz und Nieren prüfen. Guck, was ich falsch habe in meinem Leben. Auch den Hass, den Leute vielleicht. Und guck, was ich da falsch mache, wo ich da bin. Und denken wir noch an den ersten Vers, wo steht, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Braucht Gott diese Aufforderung? Braucht ein Gott, der allwissend ist, allgegenwärtig ist und allmächtig ist, die Aufforderung, mich zu prüfen und zu erkennen? Nein. David schreibt es hier an dieser Stelle an sich selbst, an die Menschen, an jeden Einzelnen von uns. Für uns eine Erinnerung zu haben, dass wir, wie am Anfang schon gesagt wurde, du hast mich erforscht und erkannt. Hier wäre die gleiche Reihenfolge. Erforsche mich und dann erkenne mich. Und nachdem Gott David auf Herz und Nieren geprüft hat, soll Gott was tun? In diesen Versen ist zum ersten Mal ein Imperativ, die Befehlsform, die David erwähnt. Und er sagt, und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und jetzt der Befehl an Gott. Leite mich auf dem ewigen Weg. David weiß, dass dieser Weg ewigen Bestand hat. Dass der richtige Weg ewigen Bestand hat. Und er fordert Gott dazu auf, leite mich auf diesen Weg. Bin ich bereit, bist du bereit, diese Verse wirklich aus tiefstem Herzen zu beten? Gott, prüf und erforsche mich. Wir wissen es doch, wir haben es doch im ersten Vers gelesen. Gott, du hast mich erforscht und erkannt. Aber wirklich zu sagen, Gott, prüfe und erforsche mich, heute nochmal richtig. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Korrigiere mich. Korrigiere mich, wo ich falsch bin in meinem Leben. Zusammenfassend können wir feststellen, Gott hat uns erforscht und erkannt. Gott ist allwissend. Was machst du jetzt in den nächsten Tagen oder heute allein schon mit diesen Eigenschaften Gottes? Wie wirkt sich die Tatsache aus, dass Gott allwissend ist in deinem Leben, über deinen Alltag? Gott weiß alles, was du tust und was du tun wirst. Wie wirkt sich das über deine Sorgen aus, die du hast? Oder auf deine heimlichen Sünden, die du ganz versteckt tust, wenn dich niemand sieht, scheinbar niemand sieht. Oder wo du denkst, ja, jetzt kann ich es doch machen. Gott ist allwissend, Gott weiß es. Gott ist allgegenwärtig. Was bedeutet das für deinen Alltag? Wenn du deinen Alltag reingehst, bist du dir wirklich dessen bewusst, dass du, egal wo du hinguckst, wo du dich hindrehst, Gott ist da? Das ist doch etwas Erleichterndes für deine Sorgen, oder? Aber auch in anderen Momenten, wo du vielleicht sündigst, bist du dir dessen bewusst, dass Gott auch dich sieht? Gott ist allmächtig. Was bedeutet das für dich, wenn du über deinen Körper nachdenkst? Wir haben heute über die Schöpfung gesprochen. Wenn du als Teenie, als Jugendlicher oder als jemand, der in der Midlife-Crisis steht, oder meine Haare werden auch immer weniger, wenn du darüber nachdenkst, Gott hat mich geschaffen. Gott ist es, der mich so gewollt hat, wie ich bin. Als Körper, also das ist mein Körper, hat er geschaffen. Die Sünde wollte er nicht. Aber wie denkst du denn darüber nach? Nimmst du das nicht dankbar an und sagst, Gott, ich preise dich dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, auf eine wunderbare Weise gemacht bin. Wie herrlich du bist. Was bewirken diese Eigenschaften Gottes in meinem Leben? Führt mich das zur Reue? Führt mich das zur Abscheu gegenüber Sünde? Weißt du, wenn du dich ins Gebet begibst, mit welchem Gott du da redest? Wer dieser Gott ist? Allein diese drei Eigenschaften, es ist ergreifend. Wir haben einen allwissenden, allgegenwärtigen und allmächtigen Gott. Bin ich bereit, mich korrigieren zu lassen von Gott auf meinem Lebensweg, wo Gott sagt, stopp, geht jetzt nicht mehr weiter. Du solltest dorthin. Das ist der ewige Weg. Du fragst dich vielleicht, was hat das alles mit Weihnachten zu tun? Es ist doch der zweite Advent. Ich will eine Weihnachtspredigt haben. Und ich musste auch erstmal darüber nachdenken, wo ich gesehen habe, dass ich im Advent dran bin zu predigen. Das ist okay, worüber predigst du? Advent, Weihnachten. Und dann habe ich in der Bibel gelesen und dieser Text, der kam mir einfach so ergreifend, dass ich dachte, wenn ich mich mit Weihnachten beschäftige, mit diesem Jesuskind in der Krippe beschäftige, dann muss ich mich auch mit dem beschäftigen, der ihn geschickt hat. Und Jesus in der Krippe war nicht einfach nur ein Baby. Jesus war gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott. Diese Eigenschaften kann man auf Jesus auch überwälzen. Jesus sieht das auch. Und es ist nicht einfach nur dieses niedliche Kind in der Krippe und die Geschenke und diese wunderschöne Atmosphäre. Es ist ein mächtiger Gott, der arm wurde und klein wurde, weil es für uns unmöglich war, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Zu der Zeit von David ging das nicht einfach so. Jesus musste auf diese Erde kommen. Und Gott wusste es vorher, dass er seinen Sohn schicken musste, damit du und ich mit ihm leben dürfen, mit diesem allmächtigen und wunderbaren Gott. Johannes 1, 1 und 14 sagt, denn das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen eine Herrlichkeit als des Vater vom Eingeborenen, voll Gnade und Wahrheit. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich, was Weihnachten ist und was Weihnachten bedeutet und was dieser großartige Gott getan hat? Er wurde klein für uns und hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Der wusste auch schon, wo dieses Jesuskind in der Krippe lag, wusste er schon, dass der am Kreuz sterben wird. Aber er wusste auch, dass das Grab leer sein wird, dass er leben wird. Hast du dieses Geschenk bereits angenommen? Lebst du mit ihm? Ich wünsche es mir für dich. Lass uns beten, lass uns eine Gemeinschaft haben, gemeinsam beten und unseren großartigen Gott anbeten.